Herzlich willkommen zum Farmcast,
Folge 54, Robotik.
So, da sind wir wieder, und zwar in unserer Themenreihe zur Digitalisierung der Landwirtschaft. Und heute sprechen wir über Roboter, Schwarmintelligenz und Industrie 4.0 und was weiß ich, was da alles noch dazu gehört. Internet of Things zum Beispiel und sowas. Und Peter ist natürlich auch wieder dabei wie letztes Mal. Ich bin überrascht.
Ja, ich habe mir heute auch wieder die Zeit genommen, auch wenn ich gerade hier noch in Arbeitsklamotten sitze, aber ich bin auf jeden Fall mit am Start wieder, ja. Aber ich will euch nicht in den Stich lassen.
Ja, Peter, wie war deine Woche?
Ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, sitze ich gerade hier noch in Arbeitsklamotten rum. Also ja, kann man sich dann auch vielleicht schon denken, dass es ein bisschen stressiger war die Woche. Ja, wir haben nochmal ein bisschen Heu gemacht, hatten dann noch ein Stück, was noch weg musste, hat gut geklappt, das Wetter war ja super und wir haben jetzt auch unsere Gerste gedroschen, also praktisch Getreideernte ging jetzt los mit der Gerste bei uns, ja, lief soweit auch ganz gut, wir hatten ja super Wetter, war eigentlich fast zu trocken, der Ertrag ist dieses Jahr definitiv für unsere Verhältnisse ziemlich schlecht.
Oh.
Ja, muss man schon sagen, also nicht nur im Korn, auch im Stroh. Ich meine, im Endeffekt hängt das ja immer alles beides zusammen. Also wenn man schlechten Kornertrag hat, hat man auch schlechten Strohertrag, beziehungsweise andersrum. Mhm. Ja, und das muss man schon sagen, dieses Jahr, aber es ist nicht nur bei uns so, sondern eigentlich ja überall hier in der ganzen Gegend, aber auch im Norden oben, man hat es ja dann doch mitbekommen, die Brände, die Feldbrände, die wir ja jetzt im Norden Deutschlands doch verstärkt hatten, wo ganze Gewannen abgebrannt sind, also so starke Brände wie schon seit Jahrzehnten, glaube ich, nicht mehr. Ja, also es ist, bei uns ist es echt noch human im Vergleich zu dem, was da oben im Norden abgeht. Da ist es wirklich richtig trocken. Also da können wir uns noch ganz glücklich schätzen. Aber die Ernte verlief gut.
Okay.
Wir haben alles gut nach Hause bekommen. Ja, und ging auch relativ fix, haben keine Probleme gehabt. Das passt, die Gerste ist jetzt erstmal drin. Und als nächstes geht es dann demnächst mit der Tritikale-Ernte dann weiter in den nächsten Wochen. Ja, ja, jetzt geht es dann halt auf dem Feld draußen auch wieder mit der Bodenbearbeitung los. Jetzt werden dann Zwischenfrüchte angebaut, die im Sommer über dastehen. Also tut sich die nächsten Wochen wieder einiges.
Ja, wie das ein bisschen rausklingt, ist irgendwie schon, Wetterverhältnisse sind schon irgendwie ein bisschen extrem. Hier hat es jetzt, wissen wir ja auch, mal ganz schön geschüttet, wo ihr Probleme hattet mit Zuckerrüben und sowas. Und da oben brennen die Felder ab sozusagen. Also das ist schon, dass es dann jetzt wieder doch einigermaßen trocken ist, so schnell, ne?
Ja, Regen bräuchte man eigentlich momentan schon wieder, ja. Okay. Definitiv. Der Mais, der, meine bisschen Reserve hat er noch, aber der, ja, hätte jetzt auch gern bald wieder den Regen. Ja, das ist eben das Problem. Ich meine, wie lange haben wir denn jetzt keinen Regen mehr gehabt? Ja, auch schon ja ein paar Tage und jetzt war es richtig warm die letzten Tage bei uns auch.
Mhm. Uns hat unser mexikanischer Kollege wieder was zur WM geschickt.
Ja, hören wir es uns mal an, oder?
Hallo, mein Name ist Billy González, Mexiko. Ich möchte mich nicht kurz äußern zum Spiel Deutschland gegen Südkorea. Das war leider nicht so mega. Dann springe ich gleich weiter zum Spiel Brasilien-Mexiko. Das war leider auch eine Griff ins Klo. Aber Mexiko und Deutschland werden zusammen in dieser WM nicht mehr froh. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ja, der fasst ja immer recht auf den Punkt bringen zusammen. Ja, so müssen wir das schon nicht diskutieren. Das ist immer ja, ganz schön, weil über Fußball, glaube ich, das lassen wir lieber unseren externen Außendienst-Kommentator machen.
Ja. Ich denke mir, jetzt längere Zeit werden wir nichts mehr hören. Also mindestens 4 Jahre, denke ich.
Ja, vielleicht lässt er sich ja mal über ein anderes Thema noch irgendwann aus.
Genau.
Sonst wird es ihm ja vielleicht auch langweilig.
Ja.
Ja, wir haben ja gar nicht gesprochen, über was das heute in der Folge geht, oder? Also
ich stand Ende letzter Woche seit längerem mal wieder hinter der Kamera, und zwar bei einem Summit, bei dem Speaker aus Fernsehen, der Automobilindustrie und Silicon Valley zu Wort kamen. Aber interessant war dabei auch wieder des Öfteren das Schlagwort Big Data, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen oder autonomes Fahren zu hören. Natürlich fiel ja auch wieder die schöne Abkürzung DSGVO. Man sieht auch hier wieder, dass sich einiges tut und viel darüber diskutiert wird, welche Rolle vor allem Deutschland in Zukunft spielen wird. Das fand ich auch sehr interessant zu hören.
Ich meine, ganz klar, das Thema Big Data, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, das zieht ja momentan eigentlich in alle industriellen beziehungsweise eigentlich in jeden Beruf irgendwo ein Stück weit mit ein. Also
ja, Stichwort Industrie 4.0.
Ja, genau. Also da ist ja auch irgendwie, ja, ich würde mal sagen, ja, das ist immer böse, wenn man die Landwirtschaft mit der Industrie vergleicht, aber in einer gewissen Weise ist es ja teilweise auch ähnlich, ne? Also vor allem im Getreidebau zum Beispiel und so weiter, da wird es auch in die Richtung gehen, wie es in der Industrie 4.0 momentan läuft, dass man irgendwie ja was bestellt und das dann praktisch auf Abruf produziert wird und so weiter. Also sowas in die Richtung kommt definitiv auch in der Landwirtschaft noch mehr auf uns zu.
Ja, ist ja auch irgendwo eine Industrie, ne?
Klar, ist es auch. Und es ist auch keine kleine Branche, ne? Also wir spielen schon, auch wenn wir wenige sind, sage ich mal, spielen wir schon eine große Rolle in der gesamten Wertschöpfung, das glaube ich schon, ja. Und auch in dem, was wir so, wir sind ja in vielen Bereichen auch immer noch Vorreiter gewesen oder sind es auch ab und zu. Was du auch gerade für ein Thema angesprochen hast, eben das Thema mit dem Silicon Valley, das Thema DSGVO und so weiter. Ich habe mich ja da in letzter Zeit auch dann intensiver damit befasst, immer mal wieder. Und du hast es ja vielleicht auch ein Stück weit von dem Summit mitnehmen können. Ich weiß nicht, wie da so der Tenor war. Hast du da irgendwie ein paar Gedanken noch dazu?
Naja, dass halt Deutschland einfach schauen muss, dass sie bei dem ganzen Thema mit diesem Big Data, künstliche Intelligenz und so nicht abgehängt werden, auch jetzt auf die Automobilindustrie gesehen mit Batterien oder sowas.
Ja, und gerade da sehe ich momentan eigentlich ein Riesenproblem, was Europa eigentlich treibt mit den Restriktionen und der Gesetzgebung, die sie da momentan verfolgt. Also ich habe es halt ganz stark auch im Bereich zum Beispiel Drohne gemerkt, ne? Du weißt es ja gut, ich habe mich ja da intensiv damit befasst, mache ich ja auch immer noch, aber es ist halt einfach so, dass ich langsam auch die Lust verliere, weil die Gesetzgebung im Drohnenbereich mittlerweile so stark eingeschränkt ist, also schränkt mich so stark ein, das Gesetz, dass ich eigentlich mich schon frage, will ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise dann auch diesen ganzen Aufwand auf mich nehmen oder lasse ich es einfach gleich von vornherein ganz bleiben und befasse mich mit dem Thema schon gar nicht mehr. Ne? Mhm. Aber dadurch wird einfach so viel Innovation, es geht ja nicht nur mir so, ja, also dadurch wird meiner Meinung nach einfach so viel Innovation irgendwo praktisch im Keim erstickt, ja, weil eigentlich, sag ich mal, keiner mehr sich das auf seine Schulter nehmen will, sich da was Neues auszudenken, weil er sich oft in einem Graubereich in dem Gesetz bewegt. Und genau dasselbe sehe ich auch momentan aktuell eben auch mit dem Thema DSGVO. Ja.
Da weißt du ja auch, dass ich mich da monatelang mit beschäftigt habe und es einfach hirnzermürbend war, das ganze Thema, ne?
Ja, und irgendwo halt auch für meiner Meinung nach ein Stück weit frustrierend, weil irgendwo du möchtest eigentlich was anfangen, du möchtest vielleicht auch irgendwas mit dem Internet machen, du möchtest was online machen, du möchtest irgendwie was für auch für andere Leute machen, irgendwo hast du dann vielleicht auch mit Daten Kontakt, ne? Aber wenn du dann erstmal da den Riesenaufwand betreiben musst, dass du überhaupt irgendwas machen darfst, ja, dass das auch alles gesetzeskonform ist, da mehrere tausend Euro auch erstmal investieren musst, ja, dass das alles vom Gesetz her auch in Ordnung ist, ja, da glaube ich, ist bei vielen die Schwelle, das auszuprobieren, ziemlich schnell überschritten, beziehungsweise dann sagen sie halt einfach, nee, also da habe ich keine Lust drauf. Und ja, mir ging es ganz ehrlich auch in vielen Bereichen einfach schon so, dass ich da mich echt frage, soll ich das weiterverfolgen? Ja, es wären riesengroße Potenziale da. Es sind Themen, die definitiv verfolgt werden müssen. Aber ja, wenn die Gesetzgebung beziehungsweise ja eigentlich ganz Europa, das sind nicht nur die Gesetze, es sind auch die Unterstützungen, die wir nicht bekommen in vielen Bereichen. Ja, und das sind uns halt einfach so Silicon Valley oder Tel Aviv sind uns da einfach Sprünge voraus, also Welten voraus. Ja, oder auch China. Und die hängen uns ja jetzt schon ab, ja. Also es gibt ja in Europa, was ich ja in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen habe, es gibt in Europa kein einziges Unternehmen, meiner Meinung nach, was weltweit im digitalen Zeitalter wirklich jetzt eine große Rolle spielt, ja. Klar haben wir diese Datenverarbeiter und so weiter, ja. Da gibt es ja die große deutsche Firma, ja. Aber wie lange gibt es die schon? Seit 1900, weiß was ich wann, ne? Also es ist halt nichts Neues, nichts Innovatives. Es passiert einfach meiner Meinung nach nichts. Ja, und uns hängen halt wirklich einfach alle anderen ab. Und wenn es jemand gibt, dann sagt er einfach irgendwann, ja gut, ich wandere aus, weil woanders habe ich es viel leichter.
Ja.
Aber sorry für meinen Monolog jetzt.
Ja, aber ich fand das einen guten Stichpunkt, den du gesagt hast. An sich ist es so, Du hast eine Idee, willst die vielleicht online irgendwie umsetzen, dann kommt halt einfach diese DSGVO oder dieser neue Urheberrechtsdings, das betrifft ja eigentlich jeden auch, in jedem Bereich einfach, wo man sich dann einfach denkt, mache ich überhaupt was oder lohnt sich der Aufwand überhaupt irgendwas zu machen, weil ich mich mit Sachen beschäftigen muss im Hintergrund, wo ich eigentlich vielleicht einen Anwalt bräuchte oder sonst was, was Kosten verursachen würde, dann lasse ich es doch vielleicht lieber ganz bleiben, als dass ich mir im Hintergrund so viel Mühe und Arbeit machen muss und dich so behindert, weil du dich da einfach mit so vielen anderen Sachen beschäftigen musst und nicht auf dein Hauptgeschäft oder sowas, was du eigentlich machen willst.
Aber absolut. Und sorry, ich muss das noch ansprechen, aber es ist auch irgendwo die fehlende Unterstützung. Es ist nicht nur die Gesetzgebung und so weiter, sondern auch die fehlende Unterstützung, die wir in Europa zum Beispiel haben, weil einfach kein Risikokapital geschaffen wird. Die Strukturen fehlen, ja. Im Silicon Valley zum Beispiel, da gibt es riesengroße Risikokapitalgeber, die finden eine Idee gut, die stehen hinter einem Startup, ja, die haben Geld dafür, geben dafür Geld aus, um diese Innovation nach vorne zu bringen, ja. Und das fehlt uns, also meiner Meinung nach, in Europa ganz stark. Und wenn wir da weiterhin so machen, dann können wir uns nicht ewig auf unsere Industrie in der Automobilbranche zum Beispiel, können wir uns nicht ausruhen auf ewig, weil das ist momentan eigentlich einer unserer größten Standbeine, meiner Meinung nach.
Vor allem die Dieselmotoren, ne?
Ja, genau.
Na gut, jetzt springen wir doch mal ins Thema rein.
Das passt ja gerade ganz gut.
Genau.
Wenn wir das jetzt ansprechen. Also ja, wir haben ja heute das Thema Robotik eigentlich, ja, würde ich jetzt mal eigentlich sagen.
Ja.
und ja, ich habe mir gedacht, ich gehe mal so durch meinen Betrieb und habe mir mal überlegt, wo setzen wir eigentlich sowas schon ein? Und das habe ich ja schon sehr oft angesprochen, das Thema autonomes Fahren am Schlepper oder was heißt autonom? Automatisch lenkender Schlepper, ja, das habe ich ja schon oft genug angesprochen, wie das läuft, wie das funktioniert. Dass man halt im Endeffekt denen nur noch eine Spur sagt, das Feld sagt und er bearbeitet es mehr oder weniger selbst, ne? Also ist das schon ein Teil Robotik, sag ich mal, ne? Also würde ich schon sagen. Ja, dann haben wir natürlich in verschiedensten Formen in der Fütterung schon Ansätze dafür da, ne? Praktisch, dass halt zum Beispiel eine Kuh geht in so einen Fütterungsautomat rein, wird erkannt mit einer ID mehr oder weniger und bekommt dann ihre Ration automatisch zugeteilt, ne? Also das sind aber ja Sachen, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Also es ist jetzt nichts Neues. Das ist eigentlich Standard bei jedem, ne? Und dann kamen ja die letzten Jahre, das habe ich in meinem Ausbildungsbetrieb zum Beispiel ganz stark mitbekommen, da kamen ja dann diese Melkroboter immer mehr auf. Gibt es jetzt auch schon seit, ja, doch schon einigen Jahren. Und das war ja eigentlich schon eine so der ersten Sachen, wo man sagt, okay, das sind richtige Roboter, die da eingesetzt werden, ne? Also die Anfänge und einige der Firmen setzen auch immer noch drauf, das sind eigentlich standardisierte Industrieroboter, daraus ging es ja, also die praktisch vielleicht woanders Autos zusammenschrauben oder schweißen, ne? Und die melken praktisch die Kuh, also die erkennen die Kuh, die wissen, okay, wie ist das Euter, die erkennen mit dem Laser das Euter ganz genau, tasten das praktisch mit dem Laser ab und wissen dann auch ganz genau, wo die Zitzen sind und wo sie eben die Melkbecher ansetzen müssen. Danach wird es natürlich alles auch digital erfasst, wie viel Milch gab es, welche Inhaltsstoffe der hatte. Und daraus können dann auch wieder Rückschlüsse immer auch auf die Gesundheit der Kuh und so weiter auch geschlossen werden.
Du hast ja jetzt angesprochen mit dem Hof bei dir. Du hast gesagt, Schlepper sind ja schon bei euch GPS-gestützt, kann man sagen, oder? Also die fahren mit.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. In deinem Stall ist es noch nicht so, wie du jetzt gerade erzählt hast, oder? Also so mit Melkroboter hast du ja gesagt, das hast du in deiner Ausbildung gesehen. Ja. Wie ist
die Fütterung
bei dir?
Ist schon so. Also die Fütterung, die habe ich ja, genau, das ist schon so, da geht die Kuh rein und wird dann erkannt und bekommt dann praktisch ihr Müsli-Riegel, so beschreibe ich das jetzt mal am besten, bekommt sie dann zugeteilt und auch dann die Menge. Und die ist dann abgestimmt auf die Milchmenge, die es ja auch gibt. Ne? Also die bekommt praktisch die Ration auch zu der Leistung, die sie im Endeffekt erbringt. Dass die auch abgedeckt ist, ne? Ich meine, wenn eine Kuh immer wenn eine Kuh relativ viel Milch gibt, braucht sie auch relativ viel Energie und für diese Energie braucht sie natürlich auch dann das entsprechende Futter. Ja, und jede Kuh gibt ja nicht gleich viel Milch, ne? Und das ist natürlich schwer, sowas über den Futterbahn bekommt ja jede Kuh eigentlich dasselbe, ne? Und mit dieser, sag ich mal, tierspezifischen Fütterung, da kann man praktisch dann da entgegensteuern, weil ja, wie gesagt, nicht jede Kuh gleich viel Milch gibt. Da kann man dann im Endeffekt jeder Kuh seine eigene Zusatzration noch geben. Genau, das haben wir auch schon so.
Ist es dann bei dir auch so, dass so, wie soll ich sagen, die Fütterung so basiert, dass es alters- und leistungsoptimierte Ernährung gibt dadurch? Aber das hast du ja gerade angesprochen.
Ja, also, genau.
Genau. Du kannst sozusagen auch dadurch, oder du wirst alarmiert, sobald was mit der Fütterung nicht stimmt oder das Tier krank ist und wenig frisst, das bekommst du dann damit auch mit?
Ja, aber noch nicht so, wie es jetzt in einem modernen Stall ist. Ich meine, unser Stall, der ist jetzt auch seit 96 im Einsatz. Also seitdem hat sich ja, da gab es noch kein Internet, also noch nicht so viel im Privatbürger direkt, ne? Also gab es schon, aber ich sag mal so, mittlerweile ist es natürlich auf einem ganz anderen Level. Also so ein Melkroboter, der meldet sofort alles, wenn irgendein Wert nicht passt, wenn mit der Kuh eventuell irgendwas nicht stimmt, kommt es sofort. Ja, also ist definitiv so. Also ist bei mir aber im Hof noch nicht alles so weit. Ja,
genau. Okay, das heißt, dein Hof ist jetzt nicht der aktuellste Hof, wenn man das so sagen darf, aber es gibt, wie soll ich sagen, Höfe, die aber schon damit ausgerüstet sind, teilweise, oder?
Ja, was ich meine, da, also ich will mal jetzt mal sagen, wir sind jetzt nicht der am schlechtesten ausgerüstete Betrieb, aber ich sag mal so, da sind natürlich nach oben hin momentan auch keine Grenzen. Also ja, wir können ja mal auf die Statistik auch ein Stück weit eingehen, wie es eigentlich so verteilt ist. Ne? Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, Landwirtschaft 4.0, ne? Also wer ist da eigentlich so schon angekommen? Und bei 16%, also würde ich jetzt, ja, ist nicht mehr viel, ist es noch kein Thema. Also 16% ist jetzt, ja gut, ich meine, bei 24% wird es diskutiert, was einzusetzen. Ja, natürlich ist jetzt die Frage, was sieht man alles unter dem Thema Landwirtschaft 4.0? Gehört da der selbstfahrende Schlepper noch dazu oder ist das eigentlich schon Standard? Ja, dann bei 6% ist etwas geplant zu investieren. Ja, und bei 53% ist schon was im Einsatz. Sieht man schon, das Thema ist auf jeden Fall in der Landwirtschaft komplett schon verbreitet. Ja, das ist nicht so, dass das nur Ausreißer sind.
Also ein bisschen mehr als die Hälfte, kann man sagen, nutzen schon die moderne Technik, die momentan soweit möglich ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wie sehen die Landwirtschaftsbranche, wie sieht die eigentlich so die Digitalisierung? Ist das eher eine Chance oder nicht? Also 66% finde ich auch einen guten Wert, sieht es als Chance. Ja? Also das ist schon ein ganzes Eck. 13% ist ein Risiko. Und für 19% denken die, das hat keinen Einfluss. Also
gibt auch einige, die sich da ein bisschen Gedanken machen, was die Risiken mit dieser ganzen Digitalisierung angeht. Das hat mir letzte Folge schon mit dem Andi da diskutiert, ne? Was das vielleicht auch so Nebenwirkungen mit dieser künstlichen Intelligenz und so haben könnte.
Ja, und was ich interessant finde, dass fast 20% denken, es hat keinen Einfluss. Also da frage ich mich dann, was haben die letzten 30 Jahre eigentlich in der Landwirtschaft dann gesehen? Weil allein schon, wenn ich sehe, was mein Opa mitgemacht hat, der hat noch mit dem Pferd das Feld bearbeitet und jetzt bekommt er sogar noch mit in seiner Lebenszeit praktisch, dass alles komplett automatisiert erledigt wird. Also dann frage ich mich schon, wie soll das keinen Einfluss haben, ne?
Ja, vielleicht sind das noch welche vom alten Schlag, die so mit Smartphone vielleicht nichts am Hut haben.
Ja, das könnte kann vielleicht gut sein. Ist auch ja in der Landwirtschaft auch so, dass dann doch schon öfters mal auch die Betriebe mit älteren Betriebsleitern besetzt sind, die da nicht so viel Expertise haben. Und die Zukunftsszenarien, wie werden die gesehen? Also 43% sehen den autonomen Feldroboter als sehr weit verbreitet, 2030. Denken, dass das auf jeden Fall sich auch in den nächsten Jahren stark verändern wird, weil es sind ja nur noch gute 10 Jahre. Ne?
Ja, klar.
Und dann 45% denken auch, dass der Einsatz von Drohnen Standard wird. Gut, es ist wieder die Frage, wie sieht man eine Drohne? Ist das nur eine fliegende Drohne oder sind es auch die Drohnen, die eben auch am Acker rumheizen? Und 49% sehen fahrerlose Traktoren auch als Standard. Ich meine, gut, das ist für mich jetzt schon Standard, ein fahrerloser Traktor. Also, was heißt Standard? Momentan muss ich noch draufsetzen, aber im Endeffekt ist die Technik schon fertig dafür, dass man keinen Fahrer mehr bräuchte. Ja, also soweit mal zur Statistik.
Ja, dann schauen wir doch mal in die Zukunft und zwar Richtung Sensoren, wo zum Beispiel Sensoren eingesetzt werden, weil da ist ja auch dieses Thema IoT, Internet of Things, spielt ja da eine Rolle, auf Deutsch Internet der Dinge. Das heißt, alles ist vernetzt, alles agiert miteinander, man kann dadurch auch wieder Daten gewinnen, wie zum Beispiel werden Sensoren eingesetzt für die Analyse von Feldern oder sensiblen, intelligenten Bewässerungssystemen zur Beurteilung der Erntebedingungen. Zum Beispiel spielt das auch eine Rolle. Ich weiß nicht, inwieweit bei dir Bewässerungssysteme eine Rolle spielen. Das ist doch wahrscheinlich
in der konventionellen Landwirtschaft, wie es wir betreiben. Es gibt schon Betriebe, die sowas einsetzen, weil sie halt zufälligerweise das Wasserrecht dafür haben. Ne? Ich meine, das kann nicht jeder einfach bewässern aus dem Fluss raus, sondern man braucht auch das Recht dazu, ja, bewässern zu dürfen. Und ja, aber das ist schon, wie du sagst, eigentlich nicht so weit verbreitet. Das meiste Getreide und das meiste an Mais zum Beispiel wird noch unter natürlichen Bedingungen, sag ich mal, angebaut. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, das gerade im Gemüsebau spielt das, glaube ich, schon mehr Rolle. Ja. Da bin ich jetzt auch nicht so ganz drin, aber so sehe ich das zumindest aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht definitiv, genau.
Wahrscheinlich werden auch in Zukunft Kühe Sensoren an den Hufen bekommen. So eine Art Fitness-Tracker.
Ist eigentlich jetzt schon so.
Ja?
Ja, also hatten wir auch längere Zeit im Einsatz, aber dadurch, dass wir unsere Rinderhaltung zurückfahren und dann auch ein Stück weit nicht mehr ganz so intensiv betreiben. Wir hatten zum Beispiel einen Sensor an der Kuh, der war am Hals, am Halsband praktisch anliegend. Und der hat zum einen die Bewegung der Kuh praktisch getrackt, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch.
Okay.
Hat praktisch, wie aktiv ist die Kuh, ja. Dadurch konnte man dann zum Beispiel Rückschlüsse ziehen, wann ist eine Kuh praktisch reif für die Besamung, ja.
Okay.
Weil bei den Kühen ist ja eine künstliche Besamung eigentlich Standard, also das wird vom Menschen praktisch gemacht, ne. Und das, die Kühe haben da einen bestimmten Zyklus. Also es ist nicht so, dass eine Kuh immer praktisch aufnahmefähig ist, ja, sondern die haben nur bestimmte Zeitfenster, die nicht sehr lang sind, wo sie eben auch den Samen dann aufnehmen und dann eben auch befruchtet werden. Und da gab es zum Beispiel so einen Sensor, den hatte die Kuh am Hals und damit konnten wir dann praktisch sehen, wann ist die Kuh soweit und konnte man dann auch sehr präzise sagen, okay, heute passt. Und das hat echt sehr gut funktioniert. Und zusätzlich hat sie noch einen Sensor, ein Mikrofon dran gehabt, was das Kauverhalten zum Beispiel auch der Kuh getrackt hat, sag ich mal. Und damit konnte man zum Beispiel rückschließen, oh, die Kuh frisst zu wenig oder ist nicht mehr aktiv genug, sie müsste eigentlich viel mehr rumlaufen und so weiter. Also
Internet of Things Systeme, das, was mir jetzt gerade angesprochen hat, da spielen ja die Sensoren ja eine Hauptrolle auch irgendwo. Maschinelle Lernalgorithmen, Big Data Analytics setzt man schon heute zur Analyse von Bodenwasser oder Pflanzengewebe ein. Das sind ja auch.
Ja, da habe ich auch was ganz Aktuelles. Zum Beispiel am Schlepper ist es jetzt auch schon, kam jetzt letztens mal ein Brief an bei mir. Die verkaufen praktisch ein Gerät, was ich an meinem Schlepper anstecke. Der Schlepper selber hat ja wie ein Auto, die ganzen Daten werden ja schon gesammelt, wie Drehzahl, Geschwindigkeit und auch alles andere, was sonst noch irgendwie mit der Maschine zu tun hat, ne? Und dieses Teil, das stecke ich praktisch an meinen Schlepper einfach an und kann dann mit meinem Smartphone im Endeffekt die ganzen Maschinendaten auslesen und habe sie praktisch dann am Smartphone, ne? Und somit könnte ich dann damit zum Beispiel auch sagen, okay, ich könnte meine Wirtschaftlichkeitsstatistik praktisch machen, welcher Schlepper war wie lang auf welchem Feld im Einsatz, was wurde gearbeitet, wie viel Diesel hat er verbraucht, ne? Und wenn ich jetzt eine ganze Flotte hätte, ja, da könnte ich zum Beispiel auch damit immer sehen, okay, wer ist wo, könnte mein ganzes Flottenmanagement jetzt praktischerweise damit machen, ne?
Ja.
Also und da werden auch die ganzen Daten ja gesammelt. Also das heißt, im Endeffekt sehe ich dann auch, okay, wie effizient läuft mein Schlepper? Kann ich ihn noch besser einsetzen von der Zeit her, von der Zeitplanung und so weiter? Also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das kommt jetzt auch. Es wird jetzt vernetzt im Endeffekt. So, das ist der erste Schritt für mich, ja. Und später wird das Ganze vielleicht auch noch mehr vernetzt, dass das ganze Ernteketten praktisch aufeinander abgestimmt werden und dass die ineinander wirklich richtig gut funktionieren. Dass das Ganze, wie es ja in der Industrie 4.0 auch ist, dass das Ganze wesentlich stärker noch optimiert wird, dass Stillstandszeiten verringert werden und so weiter. Das ist der erste Anfang so.
Eigentlich ist es ein guter Vergleich, wenn ich jetzt mal so einspringe. Viele kennen das ja, dieses Smart Home, so ein Vergleich vielleicht, ne, mit der Landwirtschaft. Jetzt mal so, zum Beispiel gibt es ja die smarten Lampen, die man einschalten kann, die per Zeit gesteuert werden zum Beispiel. Oder Sensoren, die dann, wenn man vorbeiläuft, das Licht einschalten, zum Beispiel für nachts. Einfach das eigene Zuhause auch immer mehr vernetzen. Und das ist ja auch Internet of Things. Und so auch in der Landwirtschaft, ne, dass er Stück für Stück den ganzen Hof irgendwann so weit hat, dass alles wirklich vernetzt ist, oder? Wie siehst du das, Peter?
Ja, definitiv. Das ist ja auch das, was ich jetzt schon oft angesprochen habe, das Thema, dass die Landwirtschaft im Endeffekt auch damit sich noch mehr automatisiert, ja. Also sie bekommen die Bodendaten, damit kann sie Ernteprognosen machen, wann ist die perfekte Ernte, wie viel Erntemenge habe ich, ja. Und damit kann er so weit gehen, dass dann praktisch auch die Maschine mehr oder weniger damit schon eingeplant wird, dass gesagt wird, okay, heute ist es bei ihm reif, heute ist es bei dem reif, heute, also die Maschine ist heute für da eingeplant, morgen ist sie für dort eingeplant, ja. Also da kann die ganze Maschinenflotte praktisch dann perfekt eigentlich auch geplant werden, weil im Endeffekt der Landwirt dann, beziehungsweise auch der Lohnunternehmer, der vielleicht die Maschine dann auch woanders überbetrieblich einsetzt, kann dann sie dann halt eben auch das noch viel besser und hat viel mehr Überblick, weil so ruft jetzt ein Landwirt an von hier und der nächste ist 5 Kilometer weiter und im Endeffekt können sich die untereinander gar nicht absprechen, weil es eigentlich zu viele sind. Und wenn sowas dann ein System übernimmt, ja, lässt sich das natürlich wesentlich besser planen und ja, strukturieren. Also das wird definitiv so. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, es ist nicht nur auf dem Feld so, es ist im Stall wird es genauso sein bei den Tieren. Was wir vorhin ja schon angerissen haben, auf jeden Fall. Bei mir ums Eck gibt es da zum Beispiel einen, da haben sie in der Zeitung immer geschrieben, der vollautomatisierte Stall, ja, zum Beispiel. Und da ist es schon so, da fährt praktisch ein Fütterungsroboter rum, der macht die komplette Fütterungszubereitung komplett selbst. Also der holt sich den Mais, der holt sich das Gras und das Heu und so weiter, alles von selbst und legt es den Kühen auch selber an den Barren, ja. Genauso geht es eben dann weiter, dass die Kühe auch zu melken können, wann sie wollen, wie ich das vorhin schon eben auch schon angesprochen habe, mit so einem Melkroboter zum Beispiel. Da geht es, wie du sagst, immer Stück für Stück, weil auch die Landwirtschaft auch nicht so dieses Teil ist, von heute auf morgen muss alles komplett neu gemacht werden, ja.
Ja, du hast auch eben schon angesprochen, eigentlich diese Daten irgendwo und dass mit Hilfe digitaler Anwendungen Prozessabschnitte oder Wertschöpfungsketten eigentlich auch damit verbessert werden können. Das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, die dabei eine Rolle spielen bei dem Ganzen, ne?
Ja, definitiv, weil der Preisdruck ja auch irgendwo da ist jetzt immer mehr.
Und die Konkurrenz, ne?
Ja, genau. Und wir versuchen ja auch praktisch so effizient wie möglich zu arbeiten, wie es ja eigentlich jeder andere auch tut, ja? Es ist ja nicht so, dass bei uns alles Blumenwiese ist und wir können praktisch uns ein bisschen ins Kornfeld legen und so ungefähr, ne? Sondern wir müssen ja auch gucken, dass wir effizient wirtschaften. Und da spielt es definitiv eine Rolle, ja.
Ja, und die Anforderungen steigen ja auch an die Qualität von Lebensmitteln auch. Und dann kommt der Aspekt des Umweltschutzes auch noch mit rein. Das sind ja alles so Dinge, die auf die Landwirtschaft einströmen, wo natürlich der Landwirt versucht, das so gut wie möglich irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, ne?
Es nimmt uns halt einfach schon einiges an Denkarbeit und auch an körperlicher Arbeit ab. Das ist definitiv so. Und das wird auch in Zukunft noch mehr werden, wenn die ganzen Plattformen dafür mal geschaffen sind, ja.
Ja. Weil vor allen Dingen, das Wichtige ist ja, in der Landwirtschaft müssen in Zukunft große Mengen physischer Produkte transportiert werden und die können halt einfach nicht digitalisiert werden. Das ist ja auch ein so ein Ding, ne? Dass man halt nicht alles digitalisieren kann. Und in der Landwirtschaft versucht man ja momentan irgendwie alles das zu digitalisieren, was zu digitalisieren überhaupt geht.
Auf jeden Fall.
Wir haben eben noch angesprochen halt dieses, wie weit ist Deutschland und sowas. Und da kommt auch wieder das 5G-Netz. Da sind andere Länder ja auch schon ein bisschen weiter, glaube ich, so als wir. Und die 5G-Technik bringt für Smart Farming viele Vorteile, wie weniger Schadstoffe in der Nahrung und im Grundwasser. Und zwar durch einen geringeren Einsatz von Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel. Das ist auch einer der Punkte, warum 5G vielleicht gut ist, weil man halt viel mehr Daten darüber schieben kann. Wie zum Beispiel komplexe Wetterdaten, die eingespielt werden müssen, Vernetzung von landwirtschaftlichen Maschinen oder die Steuerung führerloser Fahrzeuge, was du auch angesprochen hattest, Peter, sind höchste Zuverlässigkeit da auch gefragt, hohe Bandbreiten und geringe Latenzen. Auch die Sensoren müssen Langlebigkeit im Alltag beweisen, sozusagen niedrige Energieverbrauch und geringe Kosten müssen das halt sein. Und da spielt halt 5G eine große Rolle.
Das spielt halt alles auf dieses Internet of Things einfach ab. Und die Punkte, die du gerade gesagt hast, das niedrige Latenz und hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Und es muss halt einfach stabil sein, ja. Weil es muss ja dann immer alles abgestimmt zueinander laufen. Weil wenn dann irgendwo eine schlechte Verbindung da wäre, dann würde ja einfach mal die ganze Kette stehen, so ungefähr. Ne? Genau. Also die Produktionskette. Und das wäre natürlich dann noch viel schlechter. Aber da sind wir ja auch in Europa wieder oder in Deutschland vor allem auch wieder irgendwo ein Stück weit hinterher, ja, wie wir es eben vorhin schon angesprochen haben, wir werden irgendwo halt abgehängt, ja.
Ja, Deutschland ist eigentlich Vorreiter im Hinterherhängen, ne?
Also in der Digitalisierung definitiv. Also würde ich schon so beschreiben momentan. Also ich sehe das als riesen Problempunkt an. Wenn das so sich nicht ändert, dann werden wir einfach noch ganz viel mehr abgehängt und wir kommen jetzt schon nicht mehr hinterher.
Ja, da gibt es ja noch das schöne Thema kollektive Intelligenz oder Gruppenschwarmintelligenz. Wie sind da deine Meinungen dazu? Oder?
Ja, ich habe mich da ja im Anfang des Jahres intensiver damit befasst, eben mit solchen Feldrobotern, die, ich sag mal, cloud-basiert ja arbeiten. Also im Endeffekt zum Beispiel, man hat die Maisaussaat. Es fahren dann keine großen Maschinen mehr auf dem Feld rum, wie es momentan eben ist, weil ja eben man will ja effizienter werden, ja. Deswegen macht man größere Arbeitsbreiten. Das heißt, in einem Überfahrt mit einem Schlepper kann ich viel mehr Fläche schaffen. Ja? Das ist auch der Grund, warum dass die Schlepper größer werden und die Maschinen größer werden. Ja? Um einfach schlagkräftiger zu werden, so sagt man, ne? Ganz klar. Und aber dieses Schwarmroboter-Denken, das setzt dem eigentlich ein ganzes Stück entgegen. Man geht eigentlich ins viel kleinere, ja, in Einzeleinheiten. Das heißt, so eine Sämaschinenroboter, der sät keine 20 Reihen auf einmal, sondern es gibt einfach dann 20 Roboter, die eine Reihe säen. Ja? Mhm. Also man kann sich das dann halt auch dahingehend, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, zum einen auf den Bodendruck, ne, Bodenschonung. Mhm. Ich meine, anstatt dass 20 Tonnen auch über den Boden fahren, fahren dann eben nur 200 Kilo über den Boden. Ja, mhm. Und das macht natürlich schon das eine. Und das nächste ist natürlich, man kann mit diesen Maschinen ja wesentlich präziser arbeiten. Ja? Die können erstmal komplett autonom fahren. Also die brauchen gar keinen Menschen mehr dazu. Ja? Die säen praktisch dann den Acker auch viel effizienter, weil sie ein effizienteres System nehmen können. Sie müssen ja nicht immer hin und her fahren, sondern sie können ja wesentlich das Feld ganz anders strukturieren von der Überfahrt. Ja, mhm. Und können sich natürlich auch gegenseitig dann weiterhelfen. Es fällt ein Roboter aus, kann der andere Roboter weitermachen und ihnen helfen.
Genau, das ist auch einer der Stichpunkte, wo ich mal einhaken will. Das ist genau der Punkt. Gut, dass du es gesagt hast. Und zwar, wenn du mit einer großen Maschine rumfällst und die fällt aus, ja, dann kannst du erstmal das Feld nicht weiter bearbeiten. Fällt nur von diesen 20 Maschinen, die da drüber fahren, diesen kleinen Robotern, nur einer aus, können die restlichen trotzdem weitermachen und die Arbeit von dem einen übernehmen. Also das ist ja auch nochmal ein Punkt, der da eine große Rolle spielt.
Ja, und das ist ja genau das Thema dann eben auch Schwarmintelligenz. Ja? Das macht ja eben dann aus. Es macht nicht jede Maschine sein eigenes Ding, sag ich mal so. Macht nicht jede Maschine seine eigene zugeteilte Fläche, sondern das Team bekommt
die machen zusammen ein Ding,
genau, sozusagen. Die haben eine Fläche vorgegeben und sie müssen es im Team so effizient wie möglich machen. Und wenn einer nicht mehr kann, dann muss der andere Roboter im Endeffekt das übernehmen, was der andere eben nicht machen konnte. Ja. Mhm. Und dann oben auch das Thema Pflanzenschutz und Dünge, Verbesserung und Einsparung. Man kann halt dadurch, dass man solche Roboter einsetzt, die dann zwischen den Reihen am Feld, zwischen den Getreide oder Mais rein durchfahren kann, muss man ja nicht mehr unbedingt dann chemische Pflanzenschutz anwenden, sondern kann man einfach mechanischen Pflanzenschutz machen. Das heißt, es fährt zum Beispiel so ein kleiner Roboter übers Feld, erkennt durch künstliche Intelligenz, ja, was durch Big Data generiert wurde, um mal den Bogen zu den letzten Folgen zu spannen, erkennt zum Beispiel dann Unkraut von selbst, also weiß ganz genau, ich fahre jetzt hier drüber, habe eine Kamera vorne dran, ich erkenne ganz genau den Sensor.
Da hat man in der Folge 24 Digital Farming dazu ja mit der Maria Tackenberg von Xavio ein Interview. Da ging es ja um die Erkennung der Pflanzen und so, ne?
Genau, da hat die ja so die ersten Ansätze schon angesprochen und die hat auch gesagt, wir sind momentan auf dem Weg, Unkräuter praktisch von der Maschine erkennen zu lassen, ne? Mhm. Und jetzt stellt man sich das vor, dieser Roboter fährt durch das Feld, erkennt dann einfach auf dem Bereich, wo er fährt, ganz automatisch die Unkräuter und muss er nicht mit dem Spritzmittel behandeln, sondern kann sie entweder einfach ausreißen oder kann sie mit dem Laser behandeln, einfach praktisch verbrennen mehr oder weniger und kann es ja ganz gezielt nur auf das Unkraut anwenden. Ja?
Genau.
Das heißt, selbst wenn er es mit Pflanzenschutz machen müsste, es wird nicht, wie momentan das ist, mit einer großen Spritze die ganze Fläche abgefahren, ja? Sondern es wird nur diese einzelne Unkrautpflanze behandelt. Ja? Und das Gleiche ist natürlich analog dazu mit dem Dünger. Ja, hab mir auch in Folge 48 Satellitendüngung ja schon angesprochen, diese teilflächenspezifische Düngung oder Bearbeitung vom Feld, ja. Das heißt, das kann man natürlich mit so einem Einzelroboter noch viel besser machen. Er weiß ganz genau, ich habe hier meine Pflanze gepflanzt. Ich weiß ganz genau, welche Bodenverhältnisse, welche Wasserverhältnisse, welche Lichtverhältnisse diese einzelne Pflanze hat. Dann kann der ganz genau durch künstliche Intelligenz auch wissen, ich weiß ganz genau, er braucht so und so viel Dünger, ja. Und weiß auch, welchen Dünger er braucht, ja. Und das ist so dieses Thema dann eben, da geht es definitiv hin. Und das ist auch das, was die Statistik ja vorhin, was ich da schon angesprochen habe, wie sehen die Landwirte praktisch diese Einsatz von fahrerlosen Traktoren, ja, also nicht nur Traktoren ohne Kabine, die immer noch riesengroß sind, sondern auch dieses Schwarmdenken, wo eben ganze Flotten über den Acker fahren.
Ja. Und wie gesagt, Umweltschutz wird automatisch damit ja auch irgendwo dann betrieben, weil halt einfach viel mehr eingespart werden kann. Von allem wird viel mehr eingespart, ne? Das ist eigentlich, kann man das so sagen.
Und das Schöne daran ist, wir müssen nichts mehr Neues erfinden. Es ist ja alles schon erfunden und alles schon da, was dafür benötigt wird. Ja, es muss ja nichts Neues geschaffen werden. Meine, also so sehe ich das immer. Im Endeffekt braucht es nur jemanden, der sich darum kümmert und sagt, ich muss eigentlich die Komponenten, die mir alle schon zur Verfügung stehen, zusammenführen, ja, und dann daraus ein System bauen, was genau das macht. Also es ist eigentlich, ich sag mal, das ist ein bisschen ja, anspielerisch, eigentlich kein Problem.
Es muss, ich denke, da wird sich auch in Zukunft noch einiges tun.
Ja, definitiv.
Das tut sich ja schon viel.
Ja, ne? Genau, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir könnten eigentlich meiner Meinung nach schon weiter sein und schon schneller sein. So sehe ich das oft, weil es wird viel geforscht und diese ganzen Prototypen, Forschergeräte, die im Endeffekt nur irgendwas tun, aber nichts Sinnvolles, oft meiner Meinung nach, ja, das sind immer nur Studien. Im Endeffekt wird aber keine praxistaugliche Maschine endlich mal entwickelt, die eigentlich...
So wie du es letzte Folge schon gesagt hast.
Ja, ne? Genau. Also ja. Das, ich sehe das einfach als Riesenproblem.
Hm. Ja. Stimmt auch. Ich war ja auch schon bei so einer Veranstaltung, wo auch viele ihre coolen Ideen vorgestellt haben. Ein Kumpel von mir hat dann denjenigen gefragt, ja, wie schaut's denn da aus? Wann ist denn die Serienreife? Ja, ob das überhaupt, das wissen wir nicht. Das können wir nicht sagen. Weißt du, das ist genau das, was du gerade ansprichst. Das habe ich auch schon live mitbekommen. Das sind coole Entwicklungen, coole Technologien. Letztendlich muss man dann dazu sagen, das ist eigentlich nur eine Spielerei, um zu zeigen, was möglich ist oder was man kann. Aber ob es umgesetzt wird, ist eine ganz andere Frage.
Viele Sachen würden ja Sinn machen, aber
ja,
irgendwo wird es dann, oft wird vieles auch vergessen dann dadurch. Ja, es wird eine Studie gefahren, man erlangt vielleicht echt super Erkenntnisse, aber dann ist zum Beispiel dieses Semester, also wenn man das mal auf die Uni sieht, ne, dieses Semester, was diese Studie gefahren hat, ist dann weg, ja, und dann denkt im Endeffekt oft keiner mehr dran, dann geht es in Vergessenheit und ja, und dann muss ich irgendwann 2 Jahre später wieder jemand anders hinsetzen, genau das gleiche Problem nochmal lösen, obwohl es ja eigentlich schon da gewesen wäre, und also das sehe ich wirklich als Problem.
Ja, genau.
Ja, was ich jetzt noch sagen möchte, weil wir es doch in letzter Zeit öfters mal mitbekommen haben, dass zu manchen Themen noch mehr Interesse da gewesen ist, gerade ihr, schreibt uns doch dann einfach, wenn ihr noch tiefer in ein Thema, wenn ihr da noch Wissensbedarf habt, teilt uns das einfach mit, dann gehen wir einfach auf das Thema nochmal intensiver ein. Ja, wir sind halt leider oft Zeit eingeschränkt, deswegen auch diese Themenreihe Digitalisierung, die wir jetzt über mehrere Folgen hinweg strecken, ja, dass wir einfach die Themen auch intensiver behandeln können, was ihr euch ja auch schon immer mehr gewünscht habt. Also ansonsten teilt uns das doch einfach mit, fragt nochmal nach und sagt, hey, da würde ich noch gern mehr wissen, wie war das jetzt wirklich? Ja.
Besucht uns auf www.farmcast.de, da könnt ihr uns auch auf info@farmcast.de schreiben. Also das haben wir in Kontakten hinterlegt, die E-Mail-Adresse, weil ja aufgrund, was man ja heute angesprochen hat, DSGVO und so, keine Kommentare oder Anregungen hinterlassen kann, leider. Dann besucht uns doch auf Facebook unter Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-Podcast, auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben.
Und wir würden uns riesig über eine iTunes-Bewertung freuen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.